Ja, schön, dass ihr da seid und auch die, die noch dazugekommen sind, herzlich willkommen. Ich möchte heute Morgen spontan vorschlagen, dass wir uns gemeinsam einen Psalm anschauen. Und die Brüder haben Gelegenheit, sich mit einigen Gedanken daran zu beteiligen, dass wir mal so ein bisschen zusammentragen, was Gott uns aufs Herz legt, zu einem sehr, sehr bekannten Text, der mich in den letzten Tagen persönlich wieder sehr beschäftigt hat, der Psalm 23. Den kennen viele wahrscheinlich auswendig. Wenn ich jetzt in der Jungschar wäre, würde ich mal fragen, wer kann ihn auswendig? Und wer es hinkriegt, kriegt ein Haribo aus der Dose. Ne? Ja, wir haben Haribo unten, also wenn jemand gerne möchte. Ja, das ist ein ganz bekannter Psalm, geschrieben von David. David war der zweite König in Israel und diesen Psalm hat er geschrieben aus seiner Erfahrung heraus, als er noch nicht König war, sondern Hirte. Der Beruf des Hirten ist oder war im alten Israel nicht sehr angesehen, aber der Beruf des Hirten erforderte sehr viel Einsatz, viel Treue. Und egal, ob man jetzt die Herde eines anderen behütete oder seine eigene Herde, das war wirklich Einsatz bis zum Letzten. Also Hirten, heute sieht man ja hin und wieder mal noch einen Hirten mit einer Schafherde in unserem Land, wenn man so durchs Land fährt, selten, aber hin und wieder trifft man sie, dann sieht man schon die Gestalten, das sind irgendwie sehr wettergegerbte, raue Typen, sag ich mal. Die kennen sich aus in der Natur, müssen sie auch, und die können nicht aussuchen, regnet es gerade oder schneit es im Winter oder was auch immer. Da ist man gefordert, den ganzen Tag und damals auch die ganze Nacht. Ja, es gab auch Hütehunde, aber es gab keine technischen Hilfsmittel. Und in der Regel lief es so damals, dass ein Besitzer einer Herde, der hatte ein abgegrenztes Gebiet mit einem Zaun oder einer Mauer drum, wo die Schafe abends hinkamen. Und morgens wurden sie wieder rausgelassen auf die Weideflächen, die der Hirte oft auch suchen musste. Im Orient, da ist nicht eine grüne Wiese neben der anderen, wie jetzt hier bei uns. Bin die Tage viel durchs Bergische Land gefahren, wegen Zeltlager und so. Und da siehst du wunderschöne Wiesen und Weiden. Das ist im Orient nicht so, in Israel. Und da muss man oft diese Weidestellen suchen mit viel Aufwand und Einsatz. Wasser ist ein ganz, ganz großes Thema, dass die Herde zu trinken hat. Dann gibt es Gefahren, die wir ja inzwischen wieder ein wenig kennen, ja, Stichwort Wölfe. Wir lesen das manchmal oder hören das in den Medien. Der Wolf breitet sich aus und da werden auch schon mal Schafe oder Ziegen gerissen. Damals war das noch ganz anders. Also Wölfe, Schakale, Kojoten, Löwen und Bären, die waren ganz normal im alten Israel. Und davon wird uns ja auch an manchen Stellen berichtet, wenn David davon erzählt. Und gerade nachts greifen diese Tiere die Herde an. Schafe haben eine Eigenschaft, wo wir eigentlich sagen, man nennt sie ja eher so, du dummes Schaf, ist ja so eine Redewendung bei uns. Die sind aber nicht dumm, die Schafe, aber sie sind sehr sensibel, wenn man es mal so sagen darf. Und ein Schaf, das angegriffen wird in der Herde, das steht starr da und bewegt sich nicht. Und sucht eher die Nähe zu den anderen Schafen, weil es denkt, dann sind wir viele. Ja, das freut den Wolf natürlich. Ne? Also macht der Wolf nicht mit bei dieser Strategie. Schafe müssen gepflegt werden. Sie werden nicht nur geschoren, damit die alte Wolle runterkommt, sondern das Fell muss gesäubert werden regelmäßig, weil sonst Krankheiten, also Insekten sich da ansiedeln und eklige Geschichten gibt's da. Also das muss gepflegt werden, ein Schaf. Und wenn es denn mal krank wird, ja, dann muss es versorgt werden. Und wir kennen vielleicht so Bilder noch, wo ein Hirte ein Lamm oder ein Schaf so auf dem Rücken trägt, hier die Beine vorne runterhängen hat und wie er es trägt, weil es nicht mehr selber laufen kann. Ich könnte viel erzählen jetzt davon, habe mich mal sehr ausführlich damit beschäftigt. Spannend, interessant. Und wenn wir so diese Hintergründe mal sehen, dann wird uns so ein Text auch, glaube ich, ganz neu lebendig, den wir gleich lesen wollen. Und wenn David den Hirten mit Gott vergleicht, dann geht es richtig zu Herzen, weil wir wissen, unser Gott, er ist der gute Hirte. Der Herr Jesus sagt von sich, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Soweit kann der Einsatz eines Hirten gehen und soweit ist der Einsatz des Herrn Jesus für uns gegangen. Bevor wir den Psalm lesen, schlagen wir mal das erste Samuel-Buch auf. 1. Samuel Kapitel 17. 1. Samuel 17, ab Vers 31, da wird uns ein Gespräch berichtet. Und zwar ein Gespräch von David, als er noch Hirte war, mit dem ersten König Israels, mit Saul. Ich will jetzt nichts zu dem Hintergrund sagen, einfach nur, dass ihr wisst, was das hier für eine Begegnung ist. Und David erzählt Saul etwas aus seinem Hirtendasein ab Vers 34, also Kapitel 17, 34. Und die Verse will ich uns einfach lesen, dass wir mal sehen, was der Einsatz und das Leben eines Hirten unter anderem beinhaltet hat. 34. Da sagte David zu Saul, dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Also da kriegen wir mal so einen kleinen Eindruck, was der Einsatz eines Hirten bedeutet haben kann. Und bei David auch, er berichtet, so war es. Ja, er hat das erlebt, einen Löwen bei seinem Bart zu packen und zu erschlagen. Ich meine mal, da gehört ein bisschen Mut dazu. Wir kennen Löwen ja nur aus dem Zoo. Und ob die lebendig sind oder nicht, ich frage mich das manchmal. Die liegen dann so in der Sonne und man ist froh, wenn sie sich mal bewegen. Aber ein Löwe in freier Wildbahn, das ist schon was ganz anderes. Und den zu ergreifen und dann die Herde zu schützen, das spricht von großem Einsatz und auch von dem Wert, den Schafe für einen Hirten haben. Johannes 10 schlagen wir mal noch auf. Und in Johannes 10, da berichtet der Herr Jesus über sich und vergleicht sich mit einem guten Hirten. Ja, es gibt auch schlechte Hirten, auch davon erzählt er hier. Das waren dann Menschen, die das gegen Bezahlung gemacht haben. Also da war ein Gutsbesitzer und der suchte jemanden, der auf seine Schafe aufpasst. Ja, und dann nahm er einen Tagelöhner, wie man das damals nannte. Der hat aufgepasst, hat da ein paar Denare für gekriegt. Aber da merkt man sofort, das ist eine andere Qualität. Also weil das ist nicht seine Herde. Und wenn dann ein Löwe oder ein Wolf kommt, der läuft schnell weg, dieser Hirte. Weil das sind nicht seine Schafe, ja. Da riskiert man sein Leben nicht für. Der Herr Jesus sagt, ich riskiere mein Leben für euch, weil ihr meine Schafe seid. Ihr seid mein Eigentum. Ich lese einfach mal auszugsweise. Wir könnten jetzt das Ganze oder bis Vers 30 lesen. Das wäre jetzt zu viel Text. Ich lese mal. Könnt mal schauen. Vers 11, Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Mietling, also die Elberfelder Übersetzung schreibt hier Mietling, also das ist so ein Tagelöhner, also der wird angemietet quasi, um die Schafe zu hüten, ein Mietling. Wer Mietling und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Mietling ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen und bin gekannt von den Meinen. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Soweit mal. Wir könnten da noch, wie gesagt, mehr lesen. Aber hier merken wir diesen Qualitätsunterschied. Wenn wir jetzt im Psalm 23 lesen, möchte ich eine Frage vorher stellen. Kennst du Jesus als deinen guten Hirten? Hast du diese persönliche Beziehung zu ihm? Kannst du sagen, er ist mein Gott? Er ist für mich persönlich am Kreuz gestorben, für mich auferstanden, hat meine Sünde und Schuld getragen. Wenn du das sagen kannst, dir kann nichts Besseres passieren, weil dann ist das, was hier im Psalm 23 geschrieben steht, gilt für dich. 1:1. Wenn du nicht diese persönliche Beziehung hast, dann mach es doch fest. Sag dem Herrn Jesus, dass du mit ihm leben willst, dass er dein Herr ist, dein König, dein Hirte, und gib ihm dein Leben, ganz und gar. Lesen wir den Psalm 23. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen oder Wiesen, würden wir heute sagen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens, und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Das ist ein sehr, sehr persönlicher Text. Und das merken wir hier. Ja? Ab Vers 4 spricht David Gott an. Vorher spricht er vom Hirten und dann spricht er zum Hirten. Und wir merken diese persönliche Beziehung, die David hier zu seinem Gott hat. Und das ist so schön. Und ich bin mega dankbar, dass ich das auch so sagen darf und haben darf, diese ganz persönliche Beziehung. Tauschen wir uns aus zu diesem Psalm. Ich möchte den Brüdern Mut machen, sich mit einzubringen, mit kurzen Beiträgen, vielleicht einen Gedanke, den Gott dir aufs Herz gelegt hat. Und dann kann der Nächste weitermachen. Und so wollen wir über diesen Psalm gemeinsam nachdenken.
Ich würde gerne zum Anfang nochmal auf die Anrede eingehen. Der Herr ist mein Hirte. Die Blickrichtung ist die Blickrichtung dieses Psalms von dem Schaf hoch zu dem Hirten hin. Und um diese Blickrichtung zu haben, dann muss ich eigentlich wissen, dass ich, wie der Ralf das gerade schon gesagt hat, dass ich zu seiner Herde gehöre, dass ich jemanden habe, der über mir steht, einem haben, dem ich gehöre, dessen Schaf ich bin. Das manchmal gesagt und habe das die letzten Jahre durch die Arbeit irgendwie in Basbeck, irgendwie ist mir das oft vor Augen gewesen, dass wir immer irgendwie Knechte von irgendwas sind, entweder von Dingen, die aus uns herauskommen, Knechte der Sünde oder Knechte des Herrn Jesus. Es gibt immer etwas, unter dem wir stehen. Und hier ist ein Schaf, das steht unter dem Schutz, unter dem Behütetsein, unter dem Blick und den Augen und der Tätigkeit des guten Hirten, des Herrn Jesus. Und ob ich jetzt den Herrn Jesus kenne oder nicht kenne, ich glaube, eins geht uns immer wieder verloren, dass wir in unserem Leben oft auf Umstände gucken, auf Dinge gucken, in denen wir drinstehen, wie auf den zu schauen, der über allem steht, der Hirte ist, der dich und mich dort hineingeführt hat und auch dich und mich da hinaus und hindurch führen möchte. Also die Blickrichtung nicht auf die Umstände des Lebens, sondern die Blickrichtung auf den, der es in der Hand hat, der führt und der auch Kraft und Macht hat, ja, wie es nachher ausgeht in dem Psalm, bis ich in Ewigkeit bei ihm bin. Wir brauchen immer wieder diese Blickrichtung. Durfte diesen Psalm die Woche noch Johanna und Johann vorlesen, unter anderen Stellen auch. Man merkt das, dass es einfach Halt gibt, zu wissen, dass da jemand ist, der alles weiß, der alles kennt und unter dem ich stehen darf. Und dass der derjenige ist, der sich kümmert.
Ich hatte, als der Ralf den Psalm 23 vorgeschlagen hat, sofort auch 1. Samuel 17 aufgeschlagen, weil der David da ja von seinem Hirtenalltag berichtet und auch von den Besonderheiten, die auftraten, wenn Bären und Löwen ein Schaf stehlen wollte. Und ich finde die Gesinnung, die der David dabei hatte, ganz besonders. In der Bibel steht, dass von den vielen Kindern, die der Isai hatte, der David der Kleinste und der Jüngste war. Und als es darum ging, dass der Samuel den neuen König im Hause Isais suchte, dass dann der große, schöne Erstgeborene und alle. Und bei allen hat Samuel von Gott gesagt bekommen, nee, das ist er nicht, der König werden soll. Und dann fragte er Isai, hör mal, du hast deine ganzen Söhne mir gebracht und es ist keiner von ihnen König. Ja, da ist noch der David auf dem Feld bei den Schafen. Ja, dann lass den David mal holen. Und dann finden wir in dieser Berufung von dem David als König für das Volk Israel diese Bibelstelle, der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Die Menschen sahen der Saul, das war eine ausgesprochen große, schöne Persönlichkeit. Ja? Und jetzt haben wir doch hier diesen erstgeborenen Sohn von dem Isai, schön und groß und stark. Der sollte es doch eigentlich sein. Und ich habe es eben schon erzählt, es war dann beim David, bei dem Kleinen, der bei den Hirten auf dem Feld ist, der extra geholt werden musste. Und da steht in der Bibel, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Und jetzt das Schöne, Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, der weiß ganz genau, wo du stehst. Und Gott und der Jesus weiß ganz genau, ob du ihm dein Leben anvertraut hast und ob er der Hirte deines Lebens ist. Und er ruft und er sucht und er freut sich über jeden, der sein Leben ihm als diesem guten Hirten anvertraut. Wunderbar. Ja, aber wenn der David doch jetzt der Kleine, der bei den Schafen ist, war, wie konnte das denn gelingen, dass er dem Bären und dem Löwen das Schaf entriss? War das so ein Superheld? Nee, gar nicht. Genau das Gegenteil. Er war sich seiner Schwachheit bewusst und er wusste, nee, aus eigener Kraft nicht. Aber weil Gott, der Schöpfer, mein guter Hirte ist, weil ich also mit Gott und unter seinem Segen unterwegs bin, darf ich damit rechnen, dass Gott mir in dieser Situation hilft und darf dann auch den Mut haben, weil ich gehe nicht allein zu dem Löwen und ich gehe nicht allein zu dem Bären, sondern weil Gott mein Schöpfer ist und mein guter Hirte, gehe ich mit Gott zu dem Wolf und zu dem Bären. Das ist wunderbar. Und davon lesen wir, der Ralf hat ja in 1. Samuel 17, und lass uns da mal weiterlesen, bis Vers 36 gelesen, und diese Herzenseinstellung und dass er Gott vertraut, nimmt nämlich hier der David als Argumentation, damit er gegen diesen Vorkämpfer Goliath kämpfen darf, weil er merkt, dieser Mann verhöhnt den lebendigen Gott. Und ich lebe mit Gott. Und ich rechne mit Gottes Stärke. Und dann wird Gott mir auch den Sieg schenken. Und das begründet er damit, dass er das erlebt hat, dass er nicht aus eigener Kraft den Bären und den Löwen besiegt hat, sondern weil Gott ihm geholfen hat. Und er sagt, Saul, so wie Gott mir bei dem Löwen und bei dem Bären geholfen hat, so wird er mir auch helfen bei diesem gottlosen Vorkämpfer, bei dem Goliath. Ich bin klein, aber Gott ist groß und mit Gottes Hilfe werde ich siegen. Und lass uns da mal lesen ab Vers 36, 1. Samuel 17 ab Vers 36. So hat dein Knecht, also der David sagt das dem Saul, weil er gerne gegen Goliath kämpfen würde, weil er das nicht erträgt, dass Gott verspottet wird durch den Goliath. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesen unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einem von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Und David fuhr fort, der Herr, Gott, Jahwe, der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären errettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters retten. Wunderbar. So dürfen wir leben mit Gott, und das ist so eine Ermunterung als uns als Gemeinde, für jeden Einzelnen von uns, egal vor welcher Aufgabe wir stehen, wo wir vielleicht sagen, die ist viel zu groß für mich. Und dass wir sagen, Gott, Herr Jesus, du bist der Hirte meines Lebens. Und du willst, dass aus dieser Situation Segen für dich entsteht. Und ich will mich gebrauchen lassen von dir. Und du wirst kämpfen und ich will dein Diener sein. Wunderbar.
Ganz oft ist es ja so, wenn man sich mit Menschen unterhält, dann sind die Helden. Alles das, was klappt, das habe ich geschafft. Und alles das, was nicht funktioniert, was gegen das ist, was ich mir gerade vorstelle, wie kann Gott das denn zulassen? Dann kommt auf einmal Gott ins Spiel. Aber hier ist etwas, und das ist etwas, was wir, die wir den Herrn Jesus als unseren Hirten angenommen haben, einfach auch sehen dürfen und den Menschen auch, ja, zeugnishaft durchaus weitergeben dürfen, dass wenn wir Jesus als unseren Hirten haben, uns nichts mangeln wird. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Das heißt, er versorgt mich rundherum. Aber hier steht auch in Vers 4, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Ja, auch da, wo es bei uns selbst, und das kennen wir als Christen, denke ich, auch alle, da, wo es bei uns selbst einmal schwierig wird, da, wo Nöte kommen, egal, sei es Krankheit, sei es Finanzielles, sei es Emotionales, es ist vollkommen egal. Wenn wir den Herrn Jesus als unseren Hirten haben, dann steht hier, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Lasst uns auch da wirklich auf unseren Herrn blicken, weil er hat alles in der Hand. Und mit ihm können wir auch durch solche Täler des Todesschattens gehen. Und wir dürfen wissen, dass aus Sicht Gottes Güte und Gnade uns folgen werden, ein Leben lang, bis dass wir in die Ewigkeit gehen. Und das ist etwas, ja, was mir deutlich macht, dass es uns als Christen, wenn wir den Herrn Jesus annehmen, ab dem Zeitpunkt nicht einfach nur toll geht und dass nicht einfach alles easy ist hier das Leben, sondern dass Gott eben bei uns ist, egal wo wir stehen und was uns gerade bewegt. Er ist bei uns, er trägt uns, er versorgt uns, bis dass wir zu ihm gehen dürfen in die Ewigkeit.
Ich möchte ein bisschen in eine ähnliche Richtung weiterdenken. Vielleicht fällt euch das auf in den ersten drei Versen. Da kommt ein Wort sehr vordergründig vor. Das hat Christoph eigentlich auch gerade schon betont, und das ist das Wort er. Er lagert mich, er führt mich, er erquickt mich, er leitet mich. Und ich glaube, manches davon, das kennen wir sehr gut oder sind wir sehr vertraut mit und sind uns sehr bewusst dessen und nehmen das auch gerne an. Dieses Lagern auf grünen Auen, das Führen zu stillen Wassern, also irgendwie diese Versorgung, von der Christoph gerade gesprochen hat. Und das hat uns der Herr Jesus auch verheißen, wenn wir nach dem Reich Gottes trachten, dass uns das alles hinzugetan wird. Das finden wir in Matthäus 6, Vers 33. Aber irgendwie geht es ja immer von außen weiter nach innen. Also irgendwie die äußerlichen Bedürfnisse, die Speise, das zu trinken. Und dann geht es eine Ebene weiter nach innen. Dann kommt die Seele und dann geht es noch weiter nach innen oder ist weiter innen die Gerechtigkeit. Und ich glaube, wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht, je weiter wir in diesen Versen vorgehen, immer weniger Leute sagen würden, ja, ich erlebe das. Auf grünen Auen gelagert zu sein, also versorgt zu sein und auch mit stillen Wassern zu sein, da würden, kann ich mir vorstellen, alle Hände hochgehen. Und ich würde mich freuen, wenn das bei dem Nächsten auch so wäre, dass Gott die Seelen erquickt. Aber das ist was, wo ich gerne unsere Gedanken, unsere Blicke einfach nochmal drauf lenken möchte. Das ist was, was Gott geben möchte. Und das ist was, was nicht wir uns selber erarbeiten können und was wir uns durch vielleicht bestimmte Techniken oder Methoden irgendwie selbst beibringen können, sondern es ist was von Gott kommt. Er erquickt meine Seele. Und das ist vielleicht die Frage, vielleicht erleben das einige von uns, dass wir das ein Stück weit verloren haben, dass unsere Seelen erquickt sind, sondern dass wir irgendwie so ein Stück am Boden liegen. Und ich kenne das von mir, dass das bei mir in Phasen ist, wo ich so ein bisschen die Ausrichtung auf meinen Hirten, wenn wir in diesem Bild bleiben, verliere und mich irgendwie auf meine Umstände umschaue und vielleicht meinen Weg verliere, dem Hirten hinterher ein Stück weit, dann verliere ich auch die Erquickung meiner Seele. Und das ist das, was wir brauchen, diese Ausrichtung auf den Hirten, damit er unsere Seelen erquickt. Und das gehört mit dazu, dass es auch sein Wort ist, was wir uns anschauen. Und ich möchte da gerne zwei Verse noch aus einem Psalm, der eine oder zwei Seiten bei euch davor liegt, vor diesem Psalm 23, vorlesen. Das ist nämlich der Psalm 19. Und der beschreibt das ein Stück weit, oder der deckt ein Stück weit davon ab und zeigt uns, dass das bei Gott Erquickung der Seele ist und dass wir diese Ausrichtung brauchen. Ich lese das mal vor, Psalm 19, die Verse 8 und 9. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht den Einfältigen weise. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und macht die Augen hell. Und das ist das, was ich meine. Also manchmal verlieren wir uns ein bisschen und verlieren die Ausrichtung auf unseren Herrn und leben vielleicht etwas an ihm vorbei und dann können wir keine erquickte Seele haben. Und deswegen ist das eine weitere Frage, die ich heute Morgen stellen möchte. Wie sehr richten wir uns auf diesen Hirten aus, damit wir das erfahren können, dass er unsere Seele erquickt? Denn das kommt nicht von alleine und das kommt nicht aus unserer Kraft. Und wenn wir nicht mehr auf den Hirten blicken, dann müssen wir uns nicht wundern und darüber ärgern und verzweifeln, dass unsere Seelen nicht mehr erquickt sind. Sondern dann ist das eine Folge davon, dass wir nicht mehr auf unseren Hirten schauen.
Was mich da immer wieder so berührt, ist, dass es dem David oder auch wenn wir den Daniel betrachten, immer wieder ab und an, dass es den wirklich abzuspüren ist. Mir kam das gerade nochmal hier in 1. Samuel 17, Vers 37. Da steht dieser Hirte, dieser Junge vor dem König, der das ganze Volk Israel leitet. Der hat ein großes Heer, der ist selber ein erfahrener Kriegsmann, der Saul. Und der hat aber auch schon die letzten Tage erkannt, okay, keiner meiner großen, starken Krieger mit super Ausrüstung traut sich oder ist in der Lage, irgendwie gegen diesen Philister zu kämpfen. Der ist irgendwie eine Nummer zu groß für uns. Und ich finde es irgendwie faszinierend, frag mich, der Saul wird nicht blöd gewesen sein. Der sagt hier in dem Vers 37 in der zweiten Hälfte dann, nachdem David ihm das geschildert hat, wie er als Hirte gekämpft hat, und Saul sprach zu David, geh hin und der Herr sei mit dir. Und dann gibt er ihm Ausrüstung und so weiter und dann kommt das auch so. Und hätte ich jetzt, wenn ich jetzt König gewesen wäre, hätte ich gesagt, naja, also warum eigentlich jetzt der da? Ne? Also eine schöne Geschichte mit den Löwen und Bären. Aber was hier wirklich passiert ist und was so gewesen sein muss, dass man dem David das irgendwie abgespürt hat. Der war überzeugend. Der Saul wusste, ja, das ist der David und er hat das erlebt und hat das gemacht. Aber er wusste auch, es ist Gott, der wirklich dahinter ist. Und das war zu spüren, scheinbar beim David. Oder nicht scheinbar, das war wirklich so. Denn sonst hätte Saul diese Entscheidung nicht getroffen. Das heißt, der David war authentisch, will ich es mal, ich weiß gar nicht, ja, authentisch ist, glaube ich, ein gutes Wort, dass Saul gespürt hat, ja, das ist jemand, der lebt mit Gott. Und deswegen sagt er, der Herr sei mit dir. Saul selber hatte die Beziehung zu Gott schon ja zur Hälfte oder noch mehr verloren oder vielleicht auch schon komplett. Aber er erinnerte sich noch irgendwie daran, dass es da Gott gibt und er sagt, der Herr sei mit dir. Und das finde ich auch so schön, dass es da Menschen gibt, die uns da auch Vorbild sind in Gottes Wort, die ja so überzeugend wirken in der Art, wie sie leben, wie sie auftreten, was sie sagen. Dass alle anderen spüren, das ist so, das ist die Wahrheit und dem kann ich das anvertrauen. Dem kann ich jetzt diese Schlacht anvertrauen, weil es ging ja wirklich drum, wer soll diesen Kampf gewinnen. Der, der gewinnt, der gewann dann auch diesen ganzen Krieg mit den Philistern. Und das fand ich so nochmal so spannend. Und das ist so schön, wenn wir dann in diesem Psalm 23 so lesen, der Herr ist mein Hirte, dann könnte man ja denken, ja, das sagt sich so einfach. Und beim David wissen wir wirklich, das war so. Der hat das wirklich gelebt. Dem war das ganz fest drin in seinem Leben. Er hat das so oft erlebt in so vielen Situationen, dass der Herr hilft. Und das ist schön, wenn wir auch wir das so in unserem Leben, wenn wir da mal zurückblicken, vielleicht nochmal so bewusst in das eine oder andere, was in uns, in unserem Leben passiert ist, dass wir auch da uns immer wieder bewusst machen, wo der Herr uns auch schon geholfen hat, wo er bei uns war. Ich darf das in meinem Leben so sagen, er war es sogar schon, als ich den Herrn noch nicht kannte. Also wenn ich zurückblicke, gab es viele Situationen, die ich auch nicht schön fand, die ich gerne anders gehabt hätte, die aber im Nachhinein, wo ich weiß, das hat der Herr so geführt und das war gut so, dass er das so geführt hat, weil ich jetzt nach Rückblicken sagen kann, ja, das war wirklich geradezu genial, wie er das gemacht hat, auch wenn es damals nicht meinem Willen entsprochen hat. Und das ist so schön und deswegen habe ich da auch immer gelernt, aber ich musste auch noch ganz viel weiter lernen, wirklich dann meinen eigenen Willen immer dem des Herrn unterzuordnen und zu sagen, auch in Situationen, wo ich heute vielleicht wieder denke, ich weiß es besser und so hätte ich es gerne, einfach mich zurückzunehmen und zu beten und den Herrn machen zu lassen, so schwer das auch fällt. Aber wir können da auch üben und man möchte auch den Kindern gerade Mut machen, fangt früh an in eurem Leben. Ich habe erst sehr spät den Herrn kennengelernt und gefunden und angenommen. Je früher man das macht, umso besser ist es, glaube ich. Oder nicht nur glaube ich, das ist einfach so. Und da kann ich euch nur Mut machen, diese Hand des Herrn, dass der Jesus uns ausstreckt, sie anzunehmen und zu ergreifen und wirklich das Leben mit ihm leben zu wollen, sich ihm unterzuordnen. Und dann sind wir vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen nur so, wie der David war, dass es uns abzuspüren ist, dass wir mit dem Herrn unterwegs sind und dass er derjenige ist, der uns leitet, der uns erquickt, dass wir uns nicht fürchten brauchen, auch nicht in einem Tal des Todesschattens, sondern dass wir wirklich immer fröhlich und glücklich mit ihm unterwegs sein dürfen.
Letzten Sonntag hatte mich ein jüngerer Mann aus meiner früheren Gemeinde gebeten, ihn zu einem Seelsorgegespräch zu begleiten bei einer entstehenden Gemeinde in Hand. Und im Anschluss am Gespräch habe ich entschieden, bei denen zu bleiben, um mal Gemeinschaft mit denen zu haben, bei dem Gottesdienst. Und da ging es auch um Psalm 23. Der Prediger hat ein Bild aufgeworfen während seiner Predigt. Und da sah man, ein Stahl, die Schafe da drin, und man sah der Hirte, der am Eingang des Stalls saß, praktisch. Er hat das gekoppelt mit der Aussage des Herrn, ich bin die Tür. Ich bin die Tür. Und damit jemand hier reinkommt und zu den Schafen gelangt, muss er durch mich hindurch. Es ist Ralf, der uns immer wieder erinnert daran, dass nichts passiert in unserem Leben, was nicht durch den Herrn geht. Keine Umstände, keine Kämpfe, die wir machen, Probleme und so weiter. Nichts passiert, ohne dass der Herr Kenntnis davon hat und sozusagen das durchgelassen hat. Ich möchte mal im Johannes 10 ein bisschen weiterlesen, was Ralf zu Beginn gelesen hat, ab Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Ich glaube, einige Brüder haben das schon erwähnt. Es geht nicht darum, wie viel Kraft wir selber haben, sondern in wessen Hand wir sind. Mit welchem Hirte, mit welchem Gott wir da unterwegs sind. Er ist größer als alle und niemand wird sie reißen können. Wenn man Psalm 23 sich anschaut und der erste Vers, das liest sich so einfach. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Besonders diese mir wird nichts mangeln. Ein David konnte das sagen, haben manche Geschwister schon gesagt, aus eigener Erfahrung. Die Frage ist, wenn wir so einen Vers lesen, ob wir das wirklich so vom Herzen sagen können. Meistens ja. Wir können sagen, mir wird nichts mangeln. Aber die Frage ist, nehme ich Gott wirklich beim Wort? Traue ich ihm das wirklich zu, dass mir nichts mangeln wird? Egal was passiert, mir wird nichts mangeln. Nichts, was ich wirklich brauche, um ein Schaf zu sein, um ihm hinterher zu gehen, um ihm zu dienen mein Leben lang. Nichts, rein gar nichts. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass wir in seiner Hand sind. Meine Schafe, niemand will sie reißen aus meiner Hand, wie Ralf zu Beginn gesagt hat.
Vielleicht mal ganz kurz zurückgekommen auf das aus meiner Hand. Ich habe gedacht, dass wirklich alles so in Gottes Hand ist als Hirte. Und ich habe an anderes Gleichnis gedacht, was erzählt worden ist von Jesus, von einem Hirten und von einem verlorenen Schaf aus Lukas 15. Er versprach dieses Gleichnis und sagte, wenn ein Mensch unter euch 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er es nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Und ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht nötig haben. Dieses Mein, dieses bewusst zu wissen, egal in welcher Situation ich bin, dieses Herausholen, das kann der Jesus nur machen. Und dieses Nachgehen macht der Jesus auch. Und die einzige Sache, die man machen kann, ist, wie es da geschrieben war, Buße zu tun. Das heißt, umzukehren und das Leben, was ich selber so in der Hand haben möchte, in die Hand eines anderen zu legen, nämlich des guten Hirten. Das ist das Einzige, was mir bleibt. Und ich merke, mein Herr geht mir in die Situation, in der ich mich verlaufen und verfangen habe, nach. Dann Buße zu tun, umzukehren. Letzte Woche hat der Ralf uns was davon gesagt, was dieses heißt, dieses Buße tun. Das ist keine Gefühlssache, es ist wirklich ein Willensentschluss, eine Richtungsänderung zu sagen, ich gebe alles ab in die Hand dessen, der alles in der Hand hat, in die Hand des guten Hirten. Und dann kann ich bei allem mein sagen, wenn es in seiner Hand ist. Und es, was mich beschäftigt und mich was aufwühlt, merke ich immer, es ist was, was ist nicht in Gottes Hand. Ich halte was in meinem Herzen, meinen Gedanken, meinen Überlegungen, meinem Tun zurück. Und erst dann, wenn ich es abgegeben habe, dass es ganz in seiner Hand ist,
dann kommt es zur Ruhe und ich kann sagen, mein. Ich kann sagen, es ist mein Hirte. Er ist derjenige, der jetzt im Mittelpunkt steht, nicht die Umstände. Ja, das ist eine Bild wollte ich noch mit reinbringen.